Wir danken dir ganz offiziell, dass du die Kinderkirche heute ausfallen lässt, um uns mit deinem Schlagwerk zu beglücken. Vielen Dank.
Wer mich kennt, der weiß, ich habe sehr viel Sinn für Pilgerreisen. Auch die Tour, die ich ja in den Faschingsferien nach Kairo zu den Kopten vorhabe, hat ja diesen Charakter. Wir werden auch zwei Wüstenklöster besuchen. Das sind Orte, wo seit so vielen Generationen die Menschen sich auf den Weg hinmachten, um dorthin zu finden und dort was Neues zu entdecken für sich. Und wissen Sie, was der große Unterschied zwischen den wahren Pilgerreisen des Mittelalters und dem heutigen Pilgertourismus ist? Ich meine damit nicht nur die fehlende Anstrengung des Weges, sondern vor allem auch einen Unterschied in der Haltung. Denn das, was man in den spirituellen Ecken, in den Buchläden findet, wenn es um Pilgerreisen geht, hat eigentlich nichts mit dem zu tun, was damals im Mittelpunkt stand. Heute heißt es, Hauptsache, du machst dich auf den Weg, egal wohin. Der Weg ist das Ziel. Aber damals hieß es, Hauptsache, wir kommen an. Das Ziel ist das Ziel. Und dafür brach man damals auf. Man wollte das unbedingt erreichen, sei es die Wüstenklöster oder Santiago de Compostela oder eben auch Jerusalem. Dafür gingen die Menschen manchmal Monate, ja jahrelang auf Wanderschaft. Ich musste daran neu denken, als ich jetzt in der letzten Woche den Hebräerbrief für unseren Predigtext in die Hand nahm. Denn diese so großartige Schrift des Neuen Testamentes sieht uns, also uns Christen, als das wandernde Gottesvolk. Natürlich in Erinnerung an die Kinder Israels, die ja einst jahrelang durch den Sinai gezogen waren, voller Sehnsucht nach dem Land, was ihnen verheißen worden ist. Und das ist ja das Grundbild der Gemeinde Gottes, so wie es im Hebräerbrief weitergegeben wird. Die Kirche Jesu Christi ist dort kein starres Gebäude, sondern sie ist und sie bleibt in Bewegung. Und das nicht als Selbstzweck, nicht als Weg, der das Ziel braucht, der gar kein Ziel braucht, sondern als eine Wanderschaft auf ein klares Ziel zu. Diesen Geist des Hebräerbriefs spüren wir in jenem Abschnitt, der uns heute gegeben ist. Ich lese in der Übersetzung der Guten Nachricht aus Hebräer 12, Abvers 12. Mach die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Geht auf rechten Wegen, damit die lahm gewordenen Füße nicht auch noch verrenkt, sondern wieder heil werden. Jagt dem Frieden nach. Mit allen in der Gemeinde. Und seht zu, dass ihr heilig seid und euer ganzes Leben Gott gehört. Gebt aufeinander Acht, dass niemand die Gnade Gottes verscherzt und dass nicht jemand unter euch wie eine giftige Wurzel ausschlägt und viele vergiftet. Keiner von euch soll ein ausschweifendes Leben führen wie Esau. Weil er Gott nicht ehrte, verkaufte er das Vorrecht des Erstgeborenen für eine einzige Mahlzeit. Und ihr wisst, als er später den Segen seines Vaters und damit sein Erbe haben wollte, wurde er abgewiesen. Es war zu spät für eine Umkehr, auch wenn er noch so sehr und unter Tränen nach einer Möglichkeit danach suchte. Ihr seid nicht zu dem Berg Sinai gekommen, den man berühren konnte. Ihr seid vielmehr zum Berg Zion gekommen und zur Stadt des lebendigen Gottes. Diese Stadt ist das himmlische Jerusalem mit seinen vielen tausend Engeln. Ihr seid zu einer festlichen Versammlung gekommen, zur Gemeinde von Gottes erstgeborenen Söhnen und Töchtern, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott gekommen, der alle Menschen richtet, und zu den seligen Geistern, den Menschen, die den Willen Gottes getan und schon vollendet sind, getan haben und schon vollendet sind. Ihr seid zu Jesus gekommen, der als Mittler den neuen Bund in Kraft gesetzt hat, und zu dem reinigenden Blut, das anders als das Blut von Abel Vergebung zuspricht und nicht nach Vergeltung ruft. Gebt also Acht und verweigert euch dem nicht, der jetzt spricht. Es ist schnell klar, was das Problem der damaligen Gemeinde war. Die sind müde geworden. Konkret liebäugelten auch einige schon damit, den Glauben an Jesus Christus wieder hinter sich zu lassen, sich der damals noch sehr viel etablierteren Synagoge wieder zuzuwenden. Denen war im Bild gesprochen das ständige Unterwegssein des wandernden Gottesvolkes zu beschwerlich. Die wollten wieder zurück zu klaren Verhältnissen, zu einem möglichst einfachen, auch wasserdichten System aus Regeln und Verhaltensvorschriften, verbunden mit einem möglichst schlichten Lehrgebäude. Und dazu einen Lebensstil, der nicht diesen ständigen Nachteilen und Angriffen ausgesetzt ist, mit denen die Christen damals zu kämpfen hatten. Durchaus damals auch im Gegensatz zu den Juden jener Zeit. Sie wollten was Greifbares in den Händen haben und nicht das, was im Hebräerbrief gesagt wird, der Glaube sei ein sich festhalten am Unsichtbaren. So schreibt es der Hebräerbrief. Ich halte mich fest an dem, was ich nicht sehen kann. Denn wenn im Judentum zwar Gott ja auch unsichtbar ist, dann hat man doch dort wenigstens eine ja sichtbare Realpräsenz Gottes in der Tora, in den heiligen Schriftrollen, die man verehren konnte. Man kann schon verstehen, dass denen damals der lange Atem ausging und sie die Anfangsfreude am Christsein verloren hatten. Genauso wie vielleicht auch mancher unter uns das damals sich anders vorgestellt hatte, als er zum Beispiel bei einer hinreißenden Evangelisationsveranstaltung oder wegen eines besonders anrührenden Liedes zum Glauben gekommen ist und jetzt merkt, dass der Glaube ganz schön anstrengend wird. Das, was in der Bibel ja auch Kreuzesnachfolge heißt, ist nicht unbedingt attraktiv. Es gibt angenehmere Formen, sein Leben zu führen, seine Freizeit zu gestalten. Damals in Zeiten des Hebräerbriefes wurde jedenfalls gar nicht erst der Versuch unternommen, die Zugehörigkeit zur Kirche Jesu Christi jetzt mit irgendwelchen Hochglanzbroschüren schönzureden. Der Großteil des Neuen Testamentes ist von einer erstaunlichen Nüchternheit geprägt, die eben nicht das Blaue vom Himmel verspricht. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir unsere Jahreslosung, in der ja von der Liebe die Rede ist, nicht mit jenen Gefühlsduseleien verwechseln, die wir aus Liebesschnulzen oder Love-Songs kennen. So wie vor Jahren, als es ja in der Jahreslosung ums Glück ging, erinnern Sie sich dran, Gott nahe zu sein, das ist mein Glück, hieß es damals. Es ist ein völlig anderes Glück als etwa das Urlaubsglück oder das Glück eines Lottogewinns oder das Glück in einem schnellen Cabrio vorbeizurauschen. Natürlich mit Elektroantrieb. Leider hat bei manchen allzu euphorischen Predigern einen Überschlag gegeben, sodass sie diesen Unterschied gar nicht mehr machen und den Glauben dann auf große Erlebnisse nur noch gründen und eben nicht auf das, was man nicht sieht, wie es der Hebräerbrief sagt. Und er meint damit auch das, was man oft nicht einmal fühlen kann. Dass einem immer wieder neu zugesprochen werden muss, trotz aller Erlebnisse und trotz aller Erfahrungen, die man macht. Und entsprechend groß ist dann die Enttäuschung, wenn das fulminante Glück, das in einer Großveranstaltung vielleicht noch erlebt und dann auch für das Leben mit Gott versprochen wurde, zu Hause nicht mehr spürbar ist im Alltag. Der Hebräerbrief spricht vom wandernden Gottesvolk, das durch die Wüste zieht. Also nicht vom Rausch der Geschwindigkeit in einem Elektrocabrio und erst recht nicht von einem Heer von feurigen Engeln, die uns einen halben Meter über dem Boden durchs Leben rauschen lassen, uns von allem, was weh tut und was Mühe macht, bewahren. Jener, ja uns heute unbekannte Verfasser dieses Briefes hatte jedenfalls Christen vor Augen, die schwer angeschlagen waren. denen die Kraft ausging. Also schreibt er, mach die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. So übersetzt es Luther. Aus dem Zusammenhang gerissen kann man das leicht missverstehen, im Sinne von, reißt euch zusammen, mobilisiert die in euch liegende Energie. Richtig daran ist, dass es sich tatsächlich um einen Aufruf handelt. Also um eine bewusste Entscheidung, sich nicht von seiner Müdigkeit und von seiner anbrechenden Resignation bestimmen zu lassen. Und darin gerade ist der Hebräerbrief so klar und deutlich. Unser Glaube hat sehr wohl etwas mit Entscheidungen zu tun. Was denn sonst? Wir sollen uns entscheiden, uns bewusst werden, welche Kräfte in unserem Leben das Sagen haben und welche kein Recht mehr über uns haben. Aber dieser Aufruf ist nicht einfach nur eine Durchhalteparole, kein Appell, jetzt die Zähne zusammenzubeißen, letzte Kraft aufzubieten, die noch in uns schlummert. Nein, der Hebräerbrief lenkt den Blick gewissermaßen jetzt weg von unseren müden Gliedmaßen hin auf das Ziel, das vor uns liegt. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. So sagt es Jesus ja im Lukasevangelium. Und hier in Hebräer 12 heißt es, wir sollen aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir gewinnen also unsere verloren gegangene Energie nicht aus uns selbst, indem wir den letzten Rest zusammenkratzen und jetzt angetrieben von Durchhalteparolen uns irgendwie weiterschleppen, sondern unsere Kraft liegt außerhalb von uns, in dem Herrn, auf den wir zugehen. Und so ähnlich muss es früher gewesen sein, wenn die Pilger nach monatelanger Wegstrecke endlich vor sich die Stadt Jerusalem sahen. Welche Energie wird das plötzlich freigesetzt haben? Was für eine Verwandlung mag das gewesen sein bei diesen langsam daherziehenden Trossen? Wenn aus dem schweren und sich dahinschleppenden Gang jetzt plötzlich ein energiegeladener Wettlauf wurde, wer als erster in die Stadt hinein darf. Nochmal, die erste Aussage heißt, lasst euch nicht von eurer Müdigkeit, sondern von eurem Ziel leiten. Der Hebräerbrief sagt, vergesst nicht, auf wen ihr zugeht. Er spricht natürlich von Jesus Christus in Person, aber er spricht auch von dem Shalom, der uns mit ihm verheißen ist. Wir sollen ihm geradezu nachjagen. Was für eine Dynamik, jagt dem Frieden nach mit allen in der Gemeinde. Er sagt damit nicht einfach nur dem Frieden in der Gemeinde, also vertragt euch miteinander, das wäre zu wenig. Nein, der Ausdruck mit allen in der Gemeinde bezieht sich auf den Frieden, bezieht sich auf das Nachjagen. Gemeinsam sollen wir auf den Shalom Gottes zugehen, auf den Friedefürst, eben auf unseren Herrn Jesus Christus und auf sein Heil, das er uns versprochen hat. Wenn nämlich unser nach wie vor gebrochenes Dasein dann tatsächlich einmal ganz sein wird, heil werden wird. Shalom hat was mit Heilwerden zu tun. Und seht zu, dass ihr heilig seid und euer ganzes Leben Gott gehört, schreibt er weiter. Lasst euch also jetzt von dem bestimmen, was euch erwartet. Lasst euch von Gott bestimmen. Heilig ist das, was zu Gott gehört. Und ihr seid heilig, also lebt das auch. Dass es hier sich also nicht um eine Durchhalteparole handelt, sehen wir auch an dem, was mit den lahm gewordenen Füßen geschehen soll. Sie sollen wieder heil werden. Also es geht nicht um eine Mobilisierung von Restenergie, sondern neue Kraft von Gott her. Lasst euch nicht von eurer Müdigkeit, sondern von eurem Ziel leiten. Das war das Erste. Und darauf antworten wir mit der Liedstrophe Jesu, stärke deine Kinder. Eine Melodie, die gut zu Epiphanias passt. Und das Zweite, gebt aufeinander Acht, dass niemand die Gnade Gottes verscherzt. Versäumt nicht die Gnade. Schon vorhin sagte ich, dass einige aus der Gemeinde wohl kurz davor waren, alles hinfallen zu lassen, zur Synagoge zurückzukehren. Und der Hebräerbrief geizt hier nicht mit kräftigen Worten, wenn er die Tragweite einer Trennung von Christus zum Ausdruck bringt. Wir müssen das mit großem Ernst hören, denn es gibt offensichtlich nichts dazwischen. Also keine Grauzone. Theologisch gesprochen, es gilt entweder das Evangelium oder das Gesetz. Entweder wir halten uns an der zugesprochenen Gnade in Jesus Christus, oder wir müssen uns an dem festmachen, was wir selbst zustande bringen. Und dann ist Gott nicht mehr als nur ein Vertragspartner, gegenüber dem wir dann Ansprüche erwerben. Wir machen unser Leben dann fest an dem, was wir selbst erreichen, oder eben auch nicht. Entweder oder. Entweder ganz, beziehungsweise allein aus Gnade, wie Martin Luther es ausdrückt, oder eben aus uns selbst. Und darin sind sich Luther und der Hebräerbrief völlig einig. Es gibt keinen dritten Weg. Wer sich nicht durch Christus retten lässt, muss sich selbst verantworten. Und er wird darin scheitern. Hier in unserem Bibeltext wird eine solche Haltung mit einer geradezu absurden Entscheidung verglichen, die damals Esau getroffen hat. Sie kennen die Geschichte von Jakob und Esau und dem Erstgeburtsrecht. Obwohl Esau wusste, was auf dem Spiel stand, hat er den Segen Gottes, seine Erwählung durch den Schöpfer und Herrn des Universums, er hat es eingetauscht für ein warmes Mittagessen. Sie müssen das mal nachlesen. Im ersten Buch Mose. Er hat es eingetauscht für ein Linsengericht. Naja, wir Schwaben haben noch ein gewisses Verständnis dafür, für diese Wahl des Essens. Aber absurd ist diese Geschichte allzumal. Und genau darum geht es hier im Hebräerbrief. Übrigens genauso, wie es im Matthäusevangelium heißt, wenn von der sogenannten Sünde wieder den Heiligen Geist die Rede ist. Wie kann man nur der Gnade Gottes abschwören, wohl wissend, worum es geht dabei. Ich möchte es mit einem ziemlich unrealistischen Vergleich ausdrücken. Stellen Sie sich einen Angeklagten vor, einen Schwerverbrecher, der in der Untersuchungshaft auf seinen Prozess wartet. Und da geht eines Tages die Zellentür auf und das Staatsoberhaupt kommt herein, um mit ihm über seinen Fall zu sprechen und gegebenenfalls vom Recht auf Begnadigung Gebrauch zu machen. Und jetzt stellen Sie sich vor, dieser Angeklagte, der genau weiß, wer das ist, würde antworten, ich habe kein Interesse an diesem Gespräch. Völlig unbegreiflich wäre das. Und ich stelle mir den Autor vom Hebräerbrief vor, wie er in diesem Moment den Kopf schüttelt, sich beim besten Willen nicht erklären kann, wie man den Zuspruch der Gnade ablehnen kann. Blind wie Esau ist man dann. Nur an dieser Stelle gibt es auch einen richtig harschen Widerspruch durch Martin Luther. Genauso aber sicher auch durch Paulus, der genauso widersprochen hätte, wenn er jetzt hier den Hebräerbrief gelesen hätte. Denn der Hebräerbrief sagt, wer die Gnade einmal ablehnt, ist für immer draußen. Wer das geschenkte Heil einmal verspielt, geht in Ewigkeit verloren. So habe ich es vorhin ja auch gelesen. Für Martin Luther war das der Grund, weshalb er den Hebräerbrief aus der Bibel geworfen hat. Haben Sie das gewusst? Er hat ihn zwar übersetzt ins Deutsche und zwischen den Buchdeckeln der Heiligen Schrift gelassen, zur Lektüre empfohlen, aber er hat ihn nach hinten gestellt und aus der Nummerierung der Schriften des Kanons der Heiligen Schrift rausgenommen. Ich zitiere Luther, diese Schrift hat einen harten Knoten, weil sie im 6. und 10. Kapitel mit harschen Worten den Sündern nach ihrer Taufe die Buße verneint und versagt. Und weil sie im 12. Kapitel, also bei unserem Text, davon spricht, dass Esau die Buße gesucht habe, aber nicht mehr finden konnte. Zitat Ende. Luther war da sehr klar, denn der Hebräerbrief steht hier in einem enorm scharfen Gegensatz zur allerersten These der Reformation. Ich meine buchstäblich die erste von den 95 Thesen, die Luther 1517 in Wittenberg angeschlagen hat. Sie heißt nämlich, dass das ganze Leben des Christen eine einzige Buße sei. Unser ganzes Leben ist geprägt von einer ständigen Rückkehr in die offenen Arme Jesu. Und diese Arme bleiben offen, ein Leben lang und wer weiß, vielleicht auch darüber hinaus. Nun, es mag sein, dass Luther etwas überreagiert hat. Ich denke nämlich nicht, dass der Hebräerbrief mit seiner so steilen Aussage einen theologisch abgewogenen Lehrsatz formulieren wollte. Es ging ihm, glaube ich, eher um eine beschwörende Warnung. Wer Christus verlässt, dem kann nicht geholfen werden. Kein Heil ohne Christus. Und deshalb sagt er, versäumt nicht die Gnade. Er wollte geradezu etwas Absurdes deutlich machen, um die Exklusivität des Heils in Jesus Christus zu markieren. Lass mich am Morgen hören deine Gnade. Und noch ein drittes. Vergesst nicht, wohin ihr gehört. Ihr seid nicht zu dem Berg Sinai gekommen, den man berühren konnte. Ihr seid vielmehr zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes. Gemeint ist natürlich, ihr lebt jetzt nicht mehr im Alten, sondern im Neuen Bund. Das ist die Grundbotschaft des Hebräerbriefes. Nicht mehr unter dem Gesetz vom Sinai, sondern unter dem Evangelium von Jesus Christus. Ich finde es interessant, dass er vom Zion spricht, wenn er die Gemeinschaft der Christen meint. Und zwar natürlich die zukünftige Gemeinschaft, die in ihrer Vollendung noch aussteht. Der Zion ist für ihn das große Fest des Himmels, wo sich Menschen aus allen Völkern, aus allen Nationen um unseren Herrn Jesus Christus versammeln werden. Viele von Ihnen wissen ja schon, ich hatte das große Glück, während meines Studiums für ein Jahr in Jerusalem leben zu dürfen. Und es hat mich berührt, dass dort der Name Zion vom Tempelberg ein paar hundert Meter hinübergewandert ist zu einem anderen Hügel der Stadt südlich davon. Dort auf dem heutigen Berg Zion sind die Reste nämlich jenes Ortes, wo nicht nur das Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern stattfand, sondern auch das Pfingstfest. Und dort, auf jenem neuen Berg Zion, steht auch eine schöne katholische Kirche mit einem angeschlossenen Benediktinerkloster und dort durfte ich leben und studieren. Übrigens zusammen mit Christoph Schilling aus Gummeringen. Und unsere Postanschrift, auf die bin ich immer noch stolz, die war tatsächlich, ein Brief kam so an, Peter Rostan, Mount Zion 1, Jerusalem, Zionsberg 1, Jerusalem. Ist nicht zu toppen, würde ich sagen. Für mich war jenes Jahr auf dem christlichen Zion vor allem eine ungeheuer bereichernde Begegnung mit Christen so unterschiedlicher Herkunft und Prägung aus verschiedenen Nationen, Konfessionen, Frömmigkeitsstilen, Sprachen. Und sie sollten alle mal nach Jerusalem zum Zion reisen, wenn man dort in der Hochsaison für einen Tag nur verweilt und die verschiedenen Pilgergruppen beobachtet, die sich an jenem Ort versammeln. Dann bekommt man eine kleine Ahnung davon, wie bunt und wie schön es im Himmel werden wird. Und dass dort die Lieder auch ganz unterschiedliche Klänge haben werden. Das werden wir auch in Kairo bei den Kopten erleben. Ja, wie vielfältig und wie vital die Kirche Jesu Christi ist. Und was für ein Vorrecht es ist, dazu zu gehören. Unser Hebräerbrief meint natürlich jetzt nicht den Zionsberg als moderne Postanschrift mit amerikanischen Rucksacktouristen und orientalischen Pilgern. Nein, der Hebräerbrief hat eine andere Stadt im Blick, die himmlische Stadt. Diese Stadt ist das himmlische Jerusalem mit seinen vielen tausend Engeln. Ihr seid zu einer festlichen Versammlung gekommen, zur Gemeinde von Gottes erstgeborenen Söhnen und Töchtern, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Darauf geht ihr zu, ihr, das wandernde Gottesvolk. Und dann im nächsten Kapitel seines so großartigen Briefes schreibt er, hier haben wir keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und er meint genau die. Also lasst euch, wenn ihr müde geworden seid, von dem Herrn stärken, auf den ihr zugeht. Kriegt wieder sozusagen Schwung in die Beine, weil ihr das Jerusalem vor euch seht. Und versäumt nicht die Gnade, die ihr von diesem Herrn empfangt und von der ihr lebt. Alles andere wäre völlig absurd. So wie der Esau einen eigentlich in der Waffel hatte, würden wir heute sagen, auch wenn es ein Linsengericht war. Und vergesst vor allem nicht, wohin ihr gehört. Bleibt also nicht stehen, denn die zukünftige Stadt suchen wir. Amen. 357